ARD Sounds.
Sie sind eines der noch erhaltenen antiken Weltwunder und gelten als Inbegriff für Unvergängliches, etwas, das allen Widerständen trotzt und die Zeiten überdauert. Die Rede ist von den Pyramiden in Ägypten, die sind mehr als 4500 Jahre alt. Und ja, hier im IQ-Podcast erzählen wir euch häufiger von den Pyramiden, denn es gibt noch und immer wieder neue Entdeckungen, zum Beispiel von bislang unbekannten Hohlräumen. Doch nun haben Forschende aus Ägypten und Deutschland eine Entdeckung gemacht, die weit weniger erfreulich ist, denn sie haben herausgefunden, dass gerade diese Monumente stärker von Zerfall bedroht sein könnten als bislang angenommen. Und darum geht's heute hier bei uns, um die Frage, was bedroht die Pyramiden in Ägypten?
IQ. Wissenschaft und Forschung.
Heute mit Franzi Konitzer und ich freue mich, dass mein Kollege Sebastian Kirschner heute bei mir ist. Hallo Sebastian.
Hallo Franzi.
Ja, du bist ja unser Experte für Pyramiden oder zumindest mein persönlicher hier im IQ-Podcast, weil ich erinnere mich noch gut, als du mir das letzte Mal von Pyramiden erzählt hast. Da ging es um die Entdeckung von einem Hohlraum in einer der Pyramiden von Gizeh. Aber heute hast du eine etwas weniger erfreuliche Nachricht dabei. Was bedroht diese Pyramiden denn?
Genau, heute geht es um ein Team von Forschenden aus Kairo und von der TU München. Zum Teil sind es die, die du vorher schon angesprochen hast, die 2025 diesen Hohlraum in einer der Pyramiden von Gizeh entdeckt haben. Da ging es noch um die Mykerinos-Pyramide. Heute schauen wir auf die Cheops-Pyramide. Da sind die ins Innere rein, haben sich das genauer angeschaut und sie berichten jetzt in der Studie von Salzablagerung an den Wänden, die dem Gestein zunehmend und ernsthaft zu schaffen machen.
Also Salzablagerungen statt Neuentdeckung von bislang unbekannten Hohlräumen. Okay, Mykerinos-Pyramide habe ich, Cheops-Pyramide, der Name ist mir Begriff, aber welche ist das nochmal? Es sind drei Pyramiden von Gizeh, oder?
Genau, und das ist die größte von diesen drei Pyramiden von Gizeh. Sie ist 139 Meter hoch. Zum Vergleich, die Kefren-Pyramide, die ist 136 Meter hoch und die Mykerinos, die du schon genannt hast, die ist 62 Meter hoch. Unsere Pyramide, das ist die Pyramide von Pharao Khufu, eben besser bekannt unter dessen griechischem Namen Cheops. Sie ist mehr als 4500 Jahre alt, errichtet aus Abermillionen von Kalksteinquadern. Im Innern haben wir zum Teil ein kompliziertes System von Gängen, Schächten und Kammern. Weltberühmt ist darin zum Beispiel die große Galerie, ein rund 46 Meter langer und 9 Meter hoher Korridor mit Granitwänden auf dem Weg zur Königskammer.
Du hast gesagt, in dieser Cheops-Pyramide sind die Wissenschaftler jetzt auf Salzablagerungen gestoßen. Salzablagerung, ich muss gestehen, ich kann mir darunter erstmal nicht viel vorstellen. Wo genau sind die? Wie schaut das aus in dieser Pyramide?
Ja, die Forschenden haben sich im Wesentlichen zwei Orte in der Pyramide angeschaut. Zum einen die Königskammer, die liegt bei einem Schnitt durch die Pyramide etwa so auf halber Höhe. Und zum anderen die Königinnenkammer, die liegt etwas darunter, etwa mittig in der unteren Hälfte, würde ich das mal so beschreiben.
Also irgendwo in dem breiten Teil von der Pyramide unten, oder?
So ungefähr, genau. Okay. Diese beiden Räume im heutigen Zustand sind, würde ich sagen, relativ unspektakuläre, kahle Räume. Diese Königskammer, die hat Wände aus Granit, die Königinnenkammer Wände aus Kalkstein. Mhm. Und wenn man sich jetzt die Bilder in diesem Artikel, um den es geht, anschaut, dann sieht man, in der Königskammer haben diese Wände im unteren Drittel bis so auf die halbe Höhe richtig feuchte Wände, oberhalb davon schon leichte Salzausblühungen. Und wenn man in die Königinnenkammer schaut, da sieht man richtig dicke Salzkrusten an den Wänden zur Untersuchungszeit im Jahr 2024. Das war im Vergleich dazu im Jahr 2022 eben noch nicht so. Aber für die Forscher war eben die Frage, okay, wenn ich jetzt diese feuchten Wände sehe, wenn ich die krustigen Wände sehe, wo kommt dieses Salz, diese Feuchtigkeit her? Dem wollten die Forscher nachgehen. Das Problem ist natürlich, die Pyramiden, die sind Welterbe. Das heißt, du darfst keine Proben von dem Stein nehmen. Du brauchst also in irgendeiner Form eine nicht-invasive Technik.
Also sie können nicht ein Stückchen von diesem feuchten Granit zum Beispiel abkratzen.
So ist es.
Okay.
Und deswegen haben sie sich mit sogenannter Röntgenfluoreszenztechnik die Gesteinszusammensetzung angeschaut und auch Proben jetzt von diesem aufliegenden Salz genommen.
Von den Salzablagerungen, Salzausblühung.
Genau. Ja. Und im Wesentlichen sind dabei zwei Ergebnisse rausgekommen. Vorsicht, da wird es jetzt ein bisschen chemisch. In dieser Königinnenkammer ist das Salzmineral Halit verantwortlich für die Salzausblühungen auf dem Kalkstein. Chemisch gesehen ist das Natriumchlorid, also Kochsalz. Da sagen die Forscher, das steckt zum Teil schon in dem Stein drin und kommt zusätzlich, wenn Wasser aus der Luft kondensiert. Also muss man sich vorstellen, auch wenn der Stein recht dicht erscheint, es ist trotzdem ein poröses Material, das eben auch Wasser enthalten kann. Und da findet ein ständiger Austausch zu dem Gesteinsinneren statt.
Okay, und wenn dieser Austausch stattfindet, dann kann das eben vorkommen, dass das Salz, was sich auch im Gestein befindet, dann an die Oberfläche kommt und dann diese, du hast vorhin gesagt, das sind fast wie dicke Salzkrusten in dieser Königinnenkammer auf dem Kalkstein.
Genau. Mhm. Und in der Königskammer dagegen, da heißt es, verwittert das Granit, aus dem diese Wände bestehen, zu dem Tonmineral Kaolin. Und da sorgen nach Ansicht der Forscher die hohe Temperatur und die Luftfeuchtigkeit für Reaktionen, die auch für Salzausfällung sorgen. In beiden Fällen gehen die Forscher davon aus, dass die Temperatur und die Luftfeuchte durch die Besuchermassen so hoch sind.
Okay.
Die gehen von ca. 38.000 Besuchern täglich auf dem Gizeh-Plateau aus und ein Gutteil wird wohl auch in diese Pyramiden dann auch immer reingehen.
Also ich habe diese hohen Besuchermassen. Ich habe dadurch wahrscheinlich veränderte Temperaturen oder Luftfeuchte und ich habe diese Salzausblühungen. Wie problematisch sind die denn jetzt, diese Salzausblühungen? Ist das so ein bisschen oder ist das furchtbar oder ja?
Tja, die Antwort darauf, die ist nicht so ganz einfach. Ich habe natürlich probiert, die Studienautoren dazu zu sprechen. Die waren aber für Gespräche nicht zu bekommen. Das zeigt, das Ganze ist ein sehr sensibles Thema, bei dem man sich nicht verscherzen will, weiter in Ägypten zu arbeiten. In der Studie schreiben die Autoren aber etwas verklausuliert, meines Erachtens im Prinzip aber doch recht deutlich, dass sie das Problem eben in diesen hohen Besucherzahlen sehen. Natürliche und menschengemachte Prozesse, die würden sich gegenseitig verstärken und damit den Erhalt des Welterbes gefährden.
Das klingt tatsächlich herrlich unkonkret, aber ich frage dich dann trotzdem, lästig wie ich bin, geht's auch konkreter?
Ja, für konkretere Antworten habe ich mit mehreren anderen Experten dazu gesprochen und habe dabei aber zwei sehr unterschiedliche Argumentationslinien bekommen. Die eine, die sagt im Prinzip, mit den Salzausblühungen werden wir im Lauf von Jahren bis Jahrzehnten die Originaloberflächen dieses Steins verlieren.
Also es macht es kaputt, die Oberflächen wirklich.
Genau, weil die meisten Salze in den Bauwerken, die sind stark hygroskopisch. Das heißt, je nach relativer Luftfeuchtigkeit befinden die sich in kristallinem, festem Zustand. Oder sie nehmen Feuchtigkeit auf aus der Umgebung, heißt, sie gehen in Lösung, Stichwort feuchte Wände. Und wenn dieser Prozess jetzt, also die Wasseraufnahme, Wasserabgabe und wieder auskristallisieren, zyklisch stattfindet, also immer wieder, dann ist das aus Sicht der Forscher der Worst Case für so ein Bauwerk, weil es eben die Oberfläche abplatzen lässt. Und da sagen die Studienautoren eben, wir sind an einem kritischen Wert in den Pyramiden, weil die relative Luftfeuchte dort bei rund 75% liegt. Und das ist genau der Grenzwert zwischen festem und flüssigem Zustand von diesem Salz. Und die andere Argumentationslinie, da heißt es, in den Pyramiden, da gibt es dieses zyklische Hin und Her gar nicht. Das würde nur draußen bei Sonne und Wind eine Rolle spielen. Klar, oberflächlich, da haben wir diese Salzausblühungen in der Pyramide, aber die würde man abtragen, abwaschen können. Entscheidend wäre aber, was im Gesteinsinneren passiert. Und dort wäre das Salz wegen der relativen Luftfeuchte immer chemisch in gelöstem Zustand, quasi in einem Gleichgewicht.
Okay, also dieses Argument mit dem zyklischen Hin und Her, also nachts kalt und trocken, tags feucht und heiß, das fand ich eigentlich einleuchtend. Warum soll das nur draußen eine Rolle spielen, nicht drinnen in den Pyramiden? Also ich meine, klar, innen drin scheint nicht die Sonne, aber trotzdem.
Genau, das ist der Punkt. Also nach dieser Argumentation stimmt's schon, so ein Wechselmilieu, das ist schlecht. Und draußen würde dieses Wechselmilieu herrschen, weil eben Sonne und Wind das beeinflussen. Die sorgen für eine Austrocknung der Gesteinsoberfläche. Zu sehen wäre das zum Beispiel in der Altstadt von Kairo, in Alexandria, aber auch die Sphinx von Gizeh hätte das Problem und sind davon betroffen. Oft würde das als Winderosion missverstanden, aber letztlich geht's um eine Salzverwitterung. Und das wäre überall ein massives Problem. Auch viele historische Bauten in Deutschland hätten das, zum Beispiel die Altstadt von Lübeck oder sowas.
Die nicht so alt ist wie die Pyramiden genau. Von Gizeh.
Aber in den Pyramiden, da gibt's, wie du sagst, ja weder Sonne noch Wind. Und die zusätzliche Luftfeuchte von den Besuchern, die wäre demnach sogar förderlich, um die Salze im chemisch gelösten Zustand zu behalten.
Hä? Moment mal, das klingt so, als ob man mehr Leute reinbringen sollte, oder?
Ja, also nach der Argumentationslinie bräuchte man im Endeffekt nur was, um die salzige Flüssigkeit aufzusaugen, damit sie nicht unkontrolliert irgendwo hinläuft.
Okay, also irgendwo anders hin als an die Wände. Aber das sind jetzt nun wirklich zwei sehr unterschiedliche Argumentationslinien, weil für mich klingt die eine eher so, dass man die Pyramiden erstmal vielleicht zusperren sollte und die andere, dass man eigentlich noch mehr Leute rein verfrachten sollte.
Ja, genau, zwei sehr unterschiedliche Linien. Schließung würde ich jetzt hier eher nicht sagen. Ich habe es ja vorhin schon angesprochen. Für Ägypten sind diese Pyramiden eine sehr wichtige touristische Einnahmequelle. Und es zeigt auch die Tatsache, dass man über mögliche Probleme damit nicht sprechen will. Mehr Leute reinholen ist meines Erachtens aber auch nicht die Lösung, denn über Jahrtausende waren nur wenige Leute drin und der Zustand war weitgehend unverändert an diesen Monumenten.
Du hast gesagt, in wenigen Jahren haben sich diese Salzablagerungen in der Königinnenkammer vor allen Dingen auch so stark gebildet. Ich meine, das möchte man ja wahrscheinlich trotzdem irgendwie in den Griff bekommen, dieses Problem. Was kann man denn dann tun?
Die Studienautoren, die haben jetzt erstmal Messgeräte installiert, um die Vorgänge bei der Temperatur und bei der Luftfeuchte noch genauer zu erfassen. Bisher ist zum Beispiel noch ziemlich unklar, wie sehr die Besucher genau, also sprich in Zahlen, das Mikroklima verändern, etwa der Feuchteeintrag von einer einzelnen Person. Bei den konkreten Maßnahmen dann, da wird es tatsächlich spannend. Ein Vorschlag ist die Pyramiden oder die Pyramide von Gizeh, um die es ja in dem konkreten Fall geht, zu entsalzen. Das heißt, diese Krusten zu entfernen, dieses Salz vorsichtig abzuwaschen. Bei diesem Vorschlag, da gehen auch die meisten, mit denen ich gesprochen habe, mit. Sind aber auch einige dabei, die sagen, naja, das ist eine Maßnahme, die wird nicht von Dauer sein, weil das Salz ein fester Bestandteil des Steins ist. Das wird wiederkommen.
Und dann müsste man wieder das Salz entfernen.
Genau. Ein anderer Vorschlag, der auch gemacht wird in diesem Artikel, ist für eine bessere Luftzirkulation zu sorgen. Das halten aber die meisten, mit denen ich gesprochen habe, für eine eher schlechte Idee, weil es ähnlich wie Wind draußen dann funktioniert. Das würde diese Wände mehr austrocknen und die Verwitterung eigentlich nur beschleunigen.
Ja, du hast mir jetzt von zwei sehr unterschiedlichen Argumentationslinien erzählt, mit sehr unterschiedlichen Lösungsansätzen. Einmal ist abkratzen, das andere ist durchlüften. So klingt es für mich. Ich als Touristin, ich war noch nicht bei diesen Pyramiden oder auch in diesen Pyramiden drinnen. Was ist denn jetzt nach deiner Recherche deine Einschätzung? Brauche ich ein schlechtes Gewissen haben, wenn ich dann trotzdem reingehe, weil ich durch meine bloße Anwesenheit das Ganze stören könnte?
Also meines Erachtens kommt man vielleicht nicht drum rum, doch Proben von diesem Gestein, von dem Gesteinsinneren zu nehmen, um zu wissen, wie ist der Zustand des Gesteins. Also dieser nicht invasive Ansatz, wie er in dem Artikel genannt wird, der klingt unter den Bedingungen, die wir in Ägypten haben und an dem Weltkulturerbe haben, schon gut und richtig. Aber es war ja jetzt für mich auch nicht möglich, sich da mit den Autoren ein genaueres Bild von zu machen, sich darüber auszutauschen. Und das ist auch ein Punkt, da habe ich im Gespräch mit anderen Experten eben auch eine gewisse Zurückhaltung gemerkt. Also, dass die noch nicht so ganz überzeugt davon sind. Mhm. Und unter Umständen ist dann vielleicht auch eine Probennahme von diesem Stein so das kleinere Übel als ein langfristiger Substanzverlust? Fragezeichen. Grundsätzlich, glaube ich, muss man sich klar machen, was will man in Ägypten? Will man diese Pyramiden erhalten oder will man sie touristisch nutzen wie momentan? Beides hat irgendwo seinen Preis und einen Mittelweg zu finden ist offenbar schwierig. Denn in anderen Fällen, zum Beispiel altsteinzeitliche Bilderhöhlen in Frankreich, so Höhlen von Lascaux oder Grotte Chauvet zum Beispiel, da hat man extra Nachbildungen geschaffen und hält die Besucher damit vom Original fern.
Aber es ist ein weiteres Beispiel, wo quasi Besucherinnen und Besucher durch ihre bloße Anwesenheit stören würden. Und das sind auch Höhlen. Ich denke mir, Höhlen, Stein, ist da auch das Problem zum Beispiel, solche Salzablösungen?
Da war es nicht das Salz, sondern ein Schimmelpilz, der sich mit der Luftfeuchtigkeit gebildet hat. Aber da war meines Wissens eben den Verantwortlichen auch klar, in welchem Maß die Besucher das Klima beeinflussen. Das will man sich ja bei den Pyramiden erstmal nochmal genauer anschauen und ein genaues Bild von verschaffen.
Und ich kann mir auch nicht vorstellen, irgendwie, dass es realistisch ist, eine was 163 Meter hohe Cheops-Pyramide nachzubauen. Aus Millionen, aber Millionen Quadern, hast du gesagt. Das wäre ein bisschen aufwendig. Vielen lieben Dank, Sebastian, für diese Entdeckung in den Pyramiden von Gizeh.
Sehr gerne.
Das war's für diese Folge des IQ-Podcasts. Die Redaktion für diese Folge hatte Miriam Stumpfe. Mein Name ist Franzi Konitzer und ich sage Ciao und Servus. Bis zum nächsten Mal.